den Abgang meines Bundeskanzlers, unter dem ich gedient habe. Seine Verabschiedung musste ich moderieren. Freundlich schauen, zugewandt sein. Sie merken es vielleicht an meiner Stimme, dass mich das gar nicht so unbewegt jetzt lässt. Es war eine schwierige Situation. Ich gebe durchaus zu, dass ich damals, trotz dass sich alle in einem Team immer bemühen, gespiegelt bekommen habe, du bist nicht mehr dabei. Das musst du lernen, zur Kenntnis zu nehmen. Habe ich ja auch, ja. Aber es ist nicht easy. Das gebe ich zu.
Was passiert, wenn eine prägende Rolle oder Lebensphase endet? Nicht nur die Funktion, nicht nur der Titel, sondern das, woran man sich selbst und woran andere einen erkannt haben. Und jetzt? Ihr hört Gespräche über das Loslassen, Übergänge und das Leben danach. Mein heutiger Gast hat über viele Jahre politische Debatten in Österreich mitgeprägt. In ihre Zeit als Frauenministerin fiel auch die Änderung der Bundeshymne damals. Eine Debatte, die ja bis heute nachhallt, muss man sagen, wenn man sich mal am Fußballfeld umsieht. Sie war Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ, stand in dieser Rolle für Themen wie Gleichstellung, Quoten, Bildung, Vereinbarkeit und politische Repräsentanz. Ihre politische Laufbahn begann aber auf Gemeindeebene in Guntramsdorf. Später wurde sie Abgeordnete zum Nationalrat, Frauen- und Gleichbehandlungssprecherin der SPÖ-Fraktion und 2008 Landesrätin in Niederösterreich. Auch 2008 begann dann die Zeit als Bundesministerin in der Bundesregierung. Dort war sie rund 7,5 Jahre Ministerin. Zuerst für Frauen und öffentlichen Dienst, später für Unterricht, Kunst und Kultur sowie für Bildung und abermals Frauen. Also Frauenpolitik ist, glaube ich, mit dem Namen sehr stark verbunden. Nach ihrer Zeit in der Regierung kehrte sie in den Nationalrat zurück und 2024 endete auch dieses Mandat. Bevor ihre politische Laufbahn startete, war sie Lehrerin, genauer gesagt schwerhörigen Lehrerin im Wiener Schuldienst. Damit liegen mehr als 3 Jahrzehnte politische Tätigkeiten hinter ihr und über diese Veränderungen dieser Rollen und auch wie dieses Loslassen einem leicht oder schwer fällt, möchte ich heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Gabi Heinisch-Hossek.
Schönen guten Tag.
Frau Heinisch-Hossek, bevor wir ernster werden, was aus dem politischen Alltag vermissen Sie so überhaupt gar nicht?
Die Fremdbestimmtheit. Also wenn die Spitzenposition es zugelassen hat, ab und zu Freizeit zu haben, war das sensationell. Und die Spitzenposition, die ich 7,5 Jahre als Frauenministerin bekleidet habe, hat mich kaum irgendwie an Freizeit denken lassen. Das heißt, ich vermisse gar nicht, dass ich Tag und Nacht quasi zur Verfügung stehen musste. Nacht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Arbeitstage endeten mitunter sehr, sehr spät, oft nach Mitternacht. Dann legt man sich kurz nieder und es geht schon wieder weiter. Das heißt, die Selbstbestimmung jetzt liebe ich und das Fremdbestimmtsein als Ministerin, das vermisse ich gar nicht.
Trotzdem 7,5 Jahre waren Sie Ministerin. 7,5 Jahre fremdbestimmt. Möchte man denn nicht ausbrechen ab und zu?
Ab und zu möchte man ausbrechen und es war ja nicht nur fremdbestimmt. Ich wollte jetzt nicht übertreiben, aber in gewissem Maße bist du täglich von einem sehr kreativen Team umgeben, berätst dich mit diesem und hast viele, viele, viele Auftritte in der Öffentlichkeit, die einen immer beherrscht sein lassen sollen, immer gut aussehen lassen sollen. Wir werden leider Männer wie Frauen vielleicht öfter, nach unserem Aussehen bewertet. Und es ist ja auch so, wenn man vor ein Podium tritt und eine Rede hält, bleiben nur wenige Prozente zum Teil von dem hängen, was man sagt, sondern wie man wirkt. Und daher war das immer auch sehr kontrolliert und sehr konzentriert und selten so, dass man auch die Sau rauslassen konnte, wenn ich das so sagen darf. Das war auf der einen Seite unglaublich schön und lehrreich und auch schön, vor Menschen zu sprechen, aber die Zeit davor, und ich wollte immer sehr gut vorbereitet sein, die ist so, dass man halt sehr viel Zeit mit diesen Dingen verbringt. Ich habe im Auto immer gelernt und gelesen und gearbeitet. Wäre diese Zeit von A nach B in einem Dienstwagen, den wir zur Verfügung hatten damals, ja, nicht gewesen, dann wäre mir die Zeit absolut zu kurz geworden.
Waren die siebeneinhalb Jahre dann irgendwie auch genug? Weil Sie sagen, das fremdbestimmte Leben als Ministerin vor allem, Sie waren ja viel länger auch in der Spitzenpolitik, aber als Ministerin per se, hat das Ihnen auch gereicht?
Ich hätte noch ein bisschen durchgehalten, ja? Das muss ich ehrlich so sagen, denn auch an diesen Rhythmus gewöhnt Frau sich, das ist keine Frage. Ich muss nur bemerken, dass hätte ich nicht so einen ganz verständnisvollen Partner, Ehemann, wäre das vielleicht auch ein bisschen schwieriger gewesen. Wir haben uns selten gesehen. Also jeder von uns war relativ viel allein. Ich umgeben von meinem Team natürlich und bei Auftritten und ich weiß nicht was. Und mein verständnisvoller Partner war halt viel zu Hause. Der hat dann Studien begonnen und hat Ausbildungen gemacht. Also jeder musste sich dann auch seinen Weg finden. Das heißt, ich hätte schon noch länger durchgehalten, aber es war für uns, für unser Privatleben, für das bisschen mehr an Freizeit, obwohl ich noch im Nationalrat geblieben bin einige Jahre, war das schon wichtig und gut, dass wir mehr Zeit für Freizeitaktivitäten und auch füreinander hatten.
Welche anderen Aspekte Ihres privaten Lebens oder Ihres Lebens abseits der Ministerin in dieser Zeit muss man da eigentlich zurückstecken, wenn der Tag und die Nacht auch mitunter so durchgetaktet sind?
Das Sozialleben leidet natürlich. Meine Sozialkontakte sind in dieser Zeit weniger geworden. Das heißt, bekannte Freunde, Freundinnen zu treffen, sie zu bekochen, ist eines meiner großen Hobbys, Gäste zu bekochen. Das war viel weniger, das steht fest. Meine Arzt-Ärztinnen-Termine hat mir eine wunderbare Assistentin im Büro ausgemacht. Da wurde schon darauf geschaut, sonst hätte ich vielleicht vergessen, das kann ich so sagen. Also Sozialkontakte haben sicher gelitten. Und Lesen ist eine zweite Leidenschaft von mir, außer Skripten lesen und Vorbereitungstexte lesen, kam nicht mehr oder war nicht mehr so viel Zeit, auch Romane oder Krimis oder was auch immer zu lesen.
Schlafen Sie gut prinzipiell? Sind Sie eine gute Schläferin?
Ich bin eine schlechte Einschläferin, brauche immer einige Zeilen auch vor dem Einschlafen, die ich lese, zum Müdewerden, und dann schlafe ich aber recht gut. Nur mit dem Alter, das darf ich auch so sagen, schlafe ich nicht mehr durch, aber das stört mich nicht. Ich schlafe dann wieder ein.
Aber Sie konnten und können immer gut abschalten, auch wenn der Kopf voll ist von Politik.
Ja, es war nicht immer so, dass ich gut und gleich abschalten konnte, aber ich hatte einen Hafen und mein Hafen war mein Zuhause. Und wenn mein Mann noch auf war, wenn ich spät gekommen bin, konnte ich abladen und alles erzählen und wir konnten den Tag durch besprechen oder wenn ein bisschen Zeit dazwischen war. Aber das war schon wichtig für mich, neben meinem Team, mit dem ich sehr eng auch zusammengearbeitet habe, die mich sehr gut gekannt haben, war das wichtig für mich auch daheim, wenn ich ankomme, jemanden zu haben, dem ich Dinge noch erzählen kann.
Da haben Sie das Gefühl gehabt zu sagen, okay, ist mir jetzt zu viel oder kommt man in dem Moment gar nicht, wenn man eh in der Verpflichtung steht?
Man kommt natürlich zu diesen Momenten, um zu sagen, was passiert denn jetzt? Ich komme nicht mehr mit, weil eins das andere, weil einer dem anderen folgt. Jetzt nicht nur Termine, sondern auch Inhalte, Verhandlungen, Budgetgespräche, der Koalitionspartner, mit dem es nicht immer einfach ist. Trotzdem, jeder kleine Erfolg, jeder Millimeter, den wir vorwärts gegangen sind, vor allem im Frauenbereich, beflügelt. Das ist wie ein Mittel, das man einnimmt und das einen dann wieder aufputscht. Ich sage nicht das Wort D wie Droge, aber Politik kann schon auch wunderbar beflügeln und jeder kleine Erfolg ist der nächste Schritt, den man dann gehen will und kann, weil wenn es geklappt hat, will man weiter. Und man will ja, oder ich wollte immer das Leben der Frauen so gestalten, dass sie sich aussuchen können, wie sie leben wollen, dass sie ja eine wirkliche Wahlmöglichkeit haben und nicht entweder oder. Und es hat sich schon gelohnt zu kämpfen. Man erreicht nie das, was man sich vornimmt. Ich konnte es nicht erreichen in diesen 7,5 Jahren, aber trotzdem einige Meter letztendlich konnte ich machen.
Das D-Wort wollen Sie also nicht sagen, aber ein Mittel, was Sie einnehmen, das könnte Politik sein, um sich weiter dann zu motivieren sozusagen, um weiterzumachen.
Also Politik kann wirklich motivieren, das habe ich bemerkt, auch wenn man ganz müde ist. In einer Spitzenfunktion, wie ich war, ist es schon ein Mittel, dass man sagt, okay, der nächste Tag, der nächste, nach einem Jahr, nach 2 Jahren, ich kann stolz sein, das haben wir erreicht. Und manches Mal hat man auch Ausstiegsfantasien, das gebe ich durchaus zu.
In Verhandlungen, die schwierig sind?
Ja, da möchte man am liebsten weglaufen. Ja, denkt sich, entschuldige, das Gegenüber, wieso kapieren die längst nicht, was wir wirklich nötig haben, wenn man dann verhandeln beginnt, ja, was braucht's, was musst du geben, was kannst du bekommen? Es ist manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, wie ein Tauschgeschäft. Mhm. Aber das sollte man eigentlich in der Spitzenpolitik gar nicht in den Mund nehmen, nur ich habe es erlebt. Es ist die Wahrheit, dass man sehr niederschwellig auch werden muss, damit man Dinge, jetzt für die Frauen in Österreich, das mir ganz wichtig war, auch später in der Bildung, damit da was weitergeht. Abstriche machen, immer Abstriche auch machen, ja. Nie 100% erreichen. Das geht nicht, ging nicht bei mir zumindest.
Also man macht Kompromisse. Sie sagen Tauschgeschäft,
ja,
oder
natürlich.
Ist ein Kompromiss?
Ja, Kompromiss ist ein schöneres Wort. Tauschgeschäft ist, das Gegenüber will auch etwas erreichen, ja. Und dann verhandelt man so lange, bis beide Seiten zufrieden sind. Das ist der Kompromiss. Ja. Demokratie ist ein Kompromiss. Bin froh, dass wir in einer Demokratie leben. Die gehen ja weltweit zurück, Demokratien.
Also die Kompromissfähigkeit ist ja eben, wie Sie sagen, geht ja zurück. Das heißt, aber auch damals hat sie trotzdem der Kompromiss oder das Tauschgeschäft schon in der Spur genervt, wenn ich das so formulieren darf.
Ab und zu.
Ab und zu, okay.
Ja.
Ich möchte jetzt kurz auf das Ende Ihrer politischen Tätigkeit schon blicken, als kurzer Türöffner, bevor wir noch zu Ihrer Rolle kommen über die Jahre. Wie war dieser Moment, wo Sie gespürt haben, okay, jetzt ist diese politische Rolle, die Sie geprägt hat, die auch aus meiner Sicht Ihr Bild geprägt hat in der Öffentlichkeit und von anderen Menschen, die ist jetzt zu Ende. War das irgendwie, ist der Kalender plötzlich leer gewesen oder wie kann man das vorstellen?
Der Kalender war viel leerer. Die E-Mails sind nur mehr sporadisch gekommen. Aber ich selber als Person war sehr erleichtert und froh, dass diese vielen Jahre gut zu Ende gegangen sind. Ich bin ja freiwillig ausgeschieden aus dem Nationalrat. Ich habe beschlossen, nicht mehr zu kandidieren. Es hätte auch wenig Sinn gehabt. Ich hatte die Frauenagenten 2021 übergeben. Das war mein Vorhaben mit 60. Wenn ich 60 werde, übergebe ich an eine jüngere Generation und die jetzige Frauenministerin ist halb so alt wie ich. Das war der erste wichtige Schritt für mich. Und dann wollte ich schon noch die Periode fertig machen und 2024 war ich dann wirklich erleichtert, dass die lange Zeit in der Spitzenpolitik, wenn ich das schon so formulieren darf, dass sie vorbei ist. Ich habe schon mit der vielen Zeit, die ich hatte, kein Problem, aber die Tage waren länger, der Kalender war leerer, die E-Mails, man lebt ja mit seinen Geräten, mit seinen Medien. Du machst auf in der Früh und liest den Pressespiegel und so geht's weiter. Es kommen ja im Laufe eines Tages sehr viele Informationen. Die waren dann fast wie abgeschnitten und das war ungewohnt, aber nicht unangenehm.
Weil sie eben erleichtert waren. Das heißt, der Wunsch aufzuhören war schon länger.
Ja,
in
der war da. Der war da.
Schon vor 2024.
Ja, der ist natürlich bei der Übergabe 2021, dass ich hatte das Privileg, 12 Jahre Frauenvorsitzende zu sein, nach Barbara Prammer. Und das war so ein Abschließen mit einer langen Zeit als verantwortungsvoller Bereich, den ich verantworten durfte. Und dann wollte ich die Nationalratszeit gut fertig machen und eigentlich, sage ich jetzt auch etwas, was ich so nicht kommuniziert habe, wollte ich keine Sprecherinnenfunktion mehr. Aber ich wurde dann gefragt, ob ich durch die Kulturagenten, durch das Ausscheiden eines Kollegen übernehmen würde. Und das habe ich dann gemacht. Und das war sehr ungewohnt und wieder sehr herausfordernd, weil die Menschen, die im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, ja aus vielen, vielen, vielen Gruppen bestehen. Mhm. Und ich wenig Erfahrung hatte, sich den Interessensgemeinschaften und allen Gruppierungen erstens sich vorzustellen, ich kannte sie ja nicht so gut, einander anzunähern. Also diese letzten 3 Jahre waren jetzt kein Ausgleiten im Sinne von, jetzt halte ich meine Reden im Parlament, habe keine verantwortungsvolle Sprecherinnenfunktion mehr und bin dann 2024 nach der Wahl erleichtert auch weg. Nein, es war ein neues Lernen die letzten 3 Jahre, ziemlich viel Zeitaufwand auch. Wollte Antrittsbesuche machen überall, ja, von Medienleuten über KünstlerInnen, KulturarbeiterInnen, Bundestheater, alles, ein Riesenbereich. Und ich habe kennenlernen dürfen, wie cool, richtig und wichtig es ist, auch auf Kulturagenten einen ganz, ganz besonderen Fokus zu legen, weil ja Kulturpolitik nicht nur ein Wirtschaftsfaktor ist, den man oft vergisst, sondern auch die Kreativität eines Landes, die Demokratie eines Landes mitbestimmt. Mhm. Das war ganz neu für mich. Das heißt, bin nicht erleichtert ausgeglitten, aber ich war dann erleichtert, als die Wahlen 2024 waren und ich mir gedacht habe, diesen großen Rucksack der Kulturpolitik, der so neu für mich war, dass ich den auch weitergeben durfte.
Lag es dann an dieser Kulturpolitik, dieses neue Feld, was Sie dann angetreten sind? Das heißt, das war dann irgendwie, so verstehe ich es jetzt, der Hauptgrund der Erleichterung, weniger die Jahre davor, die dann zu Ende gegangen sind, oder?
Da müsste ich jetzt nachdenken. Ich hatte schon den mittelfristigen Plan, 2024 ist es vorbei. Ja. Und vielleicht ist ein bisschen mehr Erleichterung dadurch entstanden, dass auch der große Kulturrucksack, der toll ist, aber sehr groß für mich, weil neu war, dass der weitergegeben wurde.
Und dieses 2024 mit 60 aufzuhören, das war immer schon Ihre Idee?
Da war ich schon 63.
63, Verzeihung.
Aber ja, das war der Plan natürlich. Ja. Ich hatte, bevor ich eine Bundesfunktion hatte, als Frauenvorsitzende, eine Regionalfunktion. Die war längst anders besetzt. Das heißt, ich hätte gegen einen Kandidaten, sind Männer, antreten müssen. Das wollte ich auch nicht mehr. Also es war klar für mich, dass ich nicht mehr in einer Bundesfunktion automatisch auf der Liste der Sozialdemokratie zu sein, um automatisch kandidieren zu dürfen. Das war, solange ich Frauenvorsitzende war. Wäre das eine regionale Wettbewerbssituation gewesen, der ich mich auch gar nicht mehr aussetzen wollte. Es war genug mit 63.
Wäre es nicht so gewesen, hätte es diese Wettbewerbssituation nicht gegeben?
Wäre ich auch ausgestiegen.
Trotzdem, das war Plan.
Das war mein Plan. Ja. Ich habe nur geschildert, dass es eine Konkurrenzsituation gewesen wäre, dass ich gegen jemanden antreten hätte müssen. Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte prinzipiell aussteigen.
Sie wollten prinzipiell aussteigen?
Ja.
Wann ist der Gedanke entstanden? Wann war dieser Entschluss fix?
Eigentlich mit der Übergabe des Frauenvorsitzes hatte ich den Mittelfristplan, nur mehr die Periode fertig zu machen und dann die Zeit für richtig zu befinden, ganz auszusteigen aus der Spitzenpolitik und aus der Politik.
Das klingt so total souverän eigentlich.
Naja, die 60er-Entscheidung hat ja auch einen Vorlauf gehabt. Ich hatte ja ein paar Jahre wirklich auch geschaut, wen ich ansprechen kann für diese Funktion, die ich 12 Jahre inne hatte, und war dann ganz glücklich, wie dieser Wechsel gelungen ist, mit meiner Wunschkandidatin noch dazu. Und dann ist es immer leichter geworden zu sagen, jetzt kann ich auch den Rest beenden sozusagen. Also ich weine nicht um irgendeine Zeit, die ich von 1990 bis 2024, wirklich lange, von der Kommunalpolitik begonnen jetzt, in diesen Funktionen war. Ich bin froh, dass eine lange, so eine intensive, gute Zeit war, wo ich so viel gelernt habe. Aber man darf dann auch mal sagen, so, es ist jetzt genug. Und nachdem das jahrelang reifen durfte in mir, nämlich seit ich 60 war eigentlich und davor schon mit der Suche nach einer Nachfolgerin, fällt ein selbstbestimmter Abgang, ein selbstbestimmtes Aufhören, muss man andere PolitikerInnen fragen, die es anders vielleicht erlebt haben, leichter mir, als wenn man abgelöst wird. Und man sozusagen die Message bekommt, eigentlich könntest du jetzt auch schon jemandem Platz machen. Ich bin gegangen, weil ich gehen wollte und ich finde das so für mein Ego, für meine Persönlichkeit, für meine Psyche sehr angenehm.
Ihr Tipp quasi an alle?
Selbstbestimmt gehen und selbst entscheiden, wann es Schluss ist, hat sich bei mir als goldrichtig erwiesen.
Vermeidet eine gewisse Kränkung wahrscheinlich am Ende.
Wahrscheinlich.
Aber nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich vorbei war und der Kalender eben leer ist und die E-Mails weniger werden. Und es auch mit der Rolle zu tun hat, die Sie so lange inne gehabt haben, oder den Rollen, muss man in Ihrem Fall sagen.
Ja.
Wie verändert sich da das eigene Bild von einem selbst, wenn man plötzlich eben nicht mehr die Person ist, die diese Rolle inne hatte? Und das war eine sehr gewichtige bei Ihnen. Und da stelle ich mir das so vor, dass man auch darauf angesprochen wird, mal positiv, mal negativ, was auch immer. Aber man wächst ja sehr mit dieser Rolle zusammen, oder? Man ist das irgendwie vollumfänglich. Stelle ich mir so vor, im Vergleich zu anderen Berufen. Wie löst man sich davon ab oder wie geht es einem da?
Ja, man wächst zusammen mit der Rolle, man geht einkaufen, wird erkannt, wird angesprochen, sollte immer Antworten haben oder sich was aufschreiben, wenn jemand etwas benötigt. Also es geht mir auch heute noch so, das freut mich ehrlich gestanden, dass mich Menschen immer noch anreden. Ah, ich kenne sie. Woher kenne ich sie eigentlich? Und wenn ich dann sage, ich war früher einmal Frauenministerin, ich sage immer Frauenministerin, ich war ja nur kurz Bildungsministerin, obwohl das auch ein ganz wichtiges Thema für mich ist, freue ich mich natürlich. Aber ich hatte vorgesorgt. Ich hatte, bevor ich ausstieg aus dem Nationalrat, wieder mit einigen Wochenstunden als Pädagogin begonnen, in Wien Favoriten,
ja.
Aber nicht in einer Klasse, sondern wir hatten dann beschlossen, mit der Bildungsdirektion, dass ich Elternkooperationsprojekte koordiniere. Mhm. Warum? Weil wir sehr vielsprachig in Favoriten sind. Ich war immer Wiener Landeslehrerin, obwohl ich Niederösterreicherin bin und war ja lange, lange karenziert wegen meiner Tätigkeit als Abgeordnete. Ich stand immer auf dem Standpunkt, dass man in meiner Sprecherinnenfunktion als Frauensprecherin wirklich genug zu tun hat, um nicht daneben noch seinen Beruf auszuüben. Das war ein Grund. Und der zweite Grund war, ich hatte 18 Jahre auch schwierige und gehörlose Kinder unterrichtet und in sehr kleinen Gruppen mit viel Hörtraining, Mund ablesen und das zu reduzieren und meinen Kindern zuzumuten, dass sie mich nur mal ein- oder zweimal in der Woche dann vor sich haben, das wollte ich niemandem antun. Daher habe ich mich ganz karenzieren lassen und bin jetzt vor 22 wieder eingestiegen mit 8 Wochenstunden und da bin ich jetzt auch im zweiten Jahr schon in Pension. Das heißt, ich hatte mir vielleicht damals gedacht, damit ich in kein Loch falle und eigentlich als Beamtin ja bis 65 arbeiten gehen muss, soll, steige ich wieder in den Schuldienst ein. Das habe ich gemacht. Das heißt, gleich nach dem Nationalrat habe ich nur eine Zeit lang davor auch schon wieder im Schuldienst gearbeitet quasi und hatte einiges zu tun, logischerweise. Ja. Also ich bin nicht in das tiefe Loch gefallen, das war was da, das wollte ich auch so. Und dann habe ich aber beschlossen, wieder so einen Entschluss, ich gehe schon mit 63 in den Ruhestand, in den vorzeitigen und nicht erst mit 65. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt überhaupt ganz und komplett ohne Funktion, ohne berufliches Dasein sozusagen, aber bin natürlich in Favoriten noch ehrenamtlich tätig, mache jetzt eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Begleiterin für Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen, also eine Hospizbegleitungsausbildung. Ich suche mir schon was, aber es ist jetzt viel selbstbestimmter sozusagen, was ich machen möchte. Und es ist immer der Sozialbereich gewesen, der mich interessiert hat. Und ja, das fühlt jetzt auch meine Zeit gut.
Das heißt, nach und nach haben Sie das in verschiedene andere Bahnen gelenkt. Aber zu meiner Ursprungsfrage zurück. Die prägendste Rolle, wie Sie selbst sagen, Frauenministerin, das ist auch das, was Sie dann antworten, wenn Leute zu Ihnen sagen, ich kenne Sie doch.
Ja.
Und das klingt für mich jetzt so, als hätten Sie Ihr Ego sehr, sehr gut im Griff. Ist das so? Und wie löst man sich von dieser Etikierung oder von dieser Rolle, die Sie auch hatten, die ja wahrscheinlich auch mit einem gewissen Gefühl von, okay, das bin ich jetzt und die ist vielleicht größer als ich selber. Wie kommt man von dem wieder runter oder wie geht man da wieder raus? Wie lässt man das los?
Viel leichter eine Rolle zu verlassen ist es, wenn eine Nachfolge in meinem Sinne weiter tut. Mhm. Das war dazwischen nicht. Denn ich war nicht mehr Frauenministerin. Ich bin ja 2016 aus der Bundesregierung ausgeschieden. Nicht freiwillig. Und dann waren andere Parteien, die die Ministerin gestellt haben. Da war ich nicht mit allem einverstanden. Da habe ich mich schon manches Mal oder sehr oft gefragt, wie hätte ich das jetzt gemacht und wie wäre es vielleicht gelungen oder warum macht die das jetzt nicht so? Wir hatten das doch auch in der Vergangenheit geschafft, vorwärts zu kommen. Das war schwierig psychisch. Aber seit dem Zeitpunkt, wo es eine Frauenministerin gibt, die genau meinen Wünschen und Vorstellungen entspricht, weil ich wahrscheinlich selber so war, sage ich jetzt im Nachhinein, da fällt es wieder viel leichter. Das heißt, es sind schon Kränkungsmomente da oder vielleicht auch Eifersuchtsmomente da oder ein Gefühl der Ohnmacht, dass man jetzt nicht mehr weitermachen kann, weil hier andere ganz andere Schwerpunkte setzen. Mhm. Aber jetzt geht es mir sehr gut damit. Es kann sich wieder ändern. Nach den nächsten Wahlen kann alles wieder ganz anders sein. Aber je länger ich aus der Politik draußen bin, desto entfernter beobachte und betrachte ich auch Entscheidungen und die Dinge. Auch da muss man sich oder will ich mich sukzessive nicht lösen, sondern mit ein bisschen mehr Entfernung auf das Geschehen blicken. Mhm. Gleich nach dem Ausscheiden ist man voll noch dabei. Ist ja entsetzt oder weiß ich nicht, erfreut, was auch immer, dass Dinge passieren. Ich bin zum Beispiel hoch erfreut, dass es einen nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen gibt. Ich hatte den letzten zu verantworten, dazwischen war nichts. Also die Dinge freuen einen dann.
Mhm, Also die 2016er Kränkung war, weil Sie dann eben aus der Regierung ausgeschieden sind und in Opposition gegangen sind?
Nein, das war insofern schon eine Kränkung, weil wenn man nicht mehr einem Team angehört, wie es bei mir der Fall war und einigen anderen, es gab einen Wechsel, Bundeskanzlerwechsel, und man vorher geglaubt hat, wohl immer Fehler passieren, auch in spitzenpolitischen Positionen. In der Bildungspolitik sind einige, ich hatte die Zentralmatura durchzuführen, es hat ein Serverproblem in Bulgarien oder Rumänien gegeben, wo wir gar nichts dafür kennen haben, sondern eine Firma, die wir beauftragt hatten. Aber du wirst natürlich als Spitzenpolitikerin logischerweise dann an der Spitze des Dachs sozusagen für alles verantwortlich gemacht. Egal, 2,5 Jahre Bildungspolitik, schwierige Zeit, daneben Frauenministerin. Gute Zeit, musste ich ein bisschen vernachlässigen in diesen 2,5 Jahren, weil die Bildung mich sehr umfangen hatte. Gut, dann gab es einen Wechsel und man gehört nicht mehr dem Team an. Und da hatte ich schon einige Zeit und Trennungsschmerz, ja, wenn ich das so sagen darf. Und Enttäuschung und Kränkung, aber das ist längst vorbei. Und es ist voll legitim, dass sich Menschen, die neu kommen, das Team neu zusammenstellen. Ich habe dann nicht mehr dazugehört, bin aber in den Nationalrat zurückgekehrt durch einen Wechsel und habe bis 24 fertig gemacht. Genau.
Bundeskanzlerwechsel war das, genau, nicht Opposition, das war jetzt mein Fehler. Wie läuft das dann ab? Da wird man irgendwie angerufen und gesagt, liebe Gabi oder liebe Frau Heine-Schosek,
man wird lange nicht kontaktiert, so war es bei mir. Dann habe ich den Neuen kontaktiert. Mhm. Dann habe ich erfahren, dass er schon an dem neuen Team arbeitet und habe irgendwie erfahren, dass ich nicht mehr dabei bin. Und das war recht knapp vor der Präsentation des neuen Teams. Das heißt, auch damit muss man zurechtkommen. Aber da konnte ich auch mich zu Hause ausbreiten und meine Enttäuschung, meine Kränkung diskutieren. Das ist wichtig gewesen. Ja. Und wenn dann dieser Trennungsschmerz, die Kränkung weniger wird, verblasst, dann tut man weiter. Ich habe am selben Tag weitergetan. Ich musste den Wechsel der Vorsitzenden in der Partei moderieren, weil ich die Sitzungen moderiert habe bei uns. Mhm. Der eine ging, der andere kam.
Werner Faymann zu?
Es war nicht leicht.
Zu Christian Kern?
Ja.
Sie mussten es moderieren dann zwischen den verschiedenen?
Den Abgang meines Bundeskanzlers, unter dem ich gedient habe, seine Verabschiedung musste ich moderieren.
Und den neuen willkommen heißen gleichzeitig?
Ich weiß gar nicht, ob ich bei dieser Sitzung mit dem Neuen dann dabei war, ob dann nicht eine Kollegin moderiert hat. Das habe ich jetzt verdrängt offenbar. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die Verabschiedung des vorigen Vorsitzenden habe ich die Sitzung geleitet. Ja.
Schon wissend, dass Sie nicht mehr Teil des neuen Teams sind, oder war das noch?
Das wusste ich
Sie
schon.
Zu dem Zeitpunkt schon.
Ja, ja. Freundlich schauen, zugewandt sein. Sie merken es vielleicht an meiner Stimme, dass mich das gar nicht so unbewegt jetzt lässt. Es war eine schwierige Situation, aber nicht so lang. Der nächste Tag kommt, du gibst dein Bestes. Und dann kam ohnehin bald, da war ich dann noch Frauensprecherin einige Jahre, dann war der Wechsel 21, dann war die Kultur da. Also es geht immer etwas Neues auf, wenn etwas anderes zu Ende geht. Aber ich gebe durchaus zu, dass ich damals, trotz, dass sich alle in einem Team immer bemühen, gespiegelt bekommen habe, du bist nicht mehr dabei. Das musst du lernen, zur Kenntnis zu nehmen. Habe ich ja auch, ja. Aber es ist nicht easy. Hm. Das gebe ich zu.
Und dann ja auch weiterzumachen.
Ja.
Mit den Personen, wo man weiß, die, man ist ja weiterhin Partei.
Ja. Das waren dann zum Teil andere Teams, aber natürlich in der Partei mit den Personen weiterzumachen, ja, freilich.
Nach vorne schauen.
Ich glaube, dass man sich eine gewisse Professionalität in der Rolle aneignen muss, gerade in Spitzenfunktionen, sodass ich das Learning aus dieser Professionalität dann nutzen konnte und nicht geweint habe oder so, ja. Zu Hause habe ich geweint, aber nicht vor dem Publikum. Das geht schon.
Weil man eben das Gesicht wahrt und nicht im
weil
Team weint.
Weil man die in der Rolle, weil man das genau gelernt hat. Das geht.
Weil es sofort Schwäche verdeutlicht, wenn man innerhalb dieses Zirkels.
Ich wollte das nicht zeigen.
Ja, ja.
Vor der Gruppe. Ja. Ich konnte es zu Hause dann zeigen. Und das ist auch schwächer geworden. Mit Kränkungen umzugehen. Das lernt man ja auch.
Sie sagten auch, ich glaube 2023 in einem Interview, dass Sie würden es nochmal machen. Sie wären noch on fire.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Ja, das bin ich auch heute noch. Wenn ich, hatte voriges Jahr bei einer Maifeier nach langem wieder einmal die Gelegenheit, eine Mairede zu halten, dann bereite ich mich akribisch vor. Ich kann, glaube ich, wirklich gut auf Menschen zugehen. Das sagt man auch nicht so leicht, aber das haben mir viele gespiegelt und ich habe auch das Gefühl, das klappt. Ich kann mich immer noch in Themen, politische Themen, extrem hineinfügen und hineinlassen und dann bin ich on fire, ja. Aber ich würde es jetzt, heute, wo wir hier sitzen, nicht noch einmal tun. Nein. Nein, ist vorbei.
Ich darf Sie nur vorlesen. Würde ich heute als junge Frau wieder vor der Entscheidung stehen, in die Politik zu gehen? Ich würde es wieder tun. Ich wäre genauso on fire wie damals.
Als junge Frau natürlich, aber nicht jetzt.
Sie meinten aber auch, Sie kritisieren den herrschenden Ton in der Politik.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Ich meine, den weniger respektvollen Umgang miteinander. Als ich begonnen habe, ich bin 99, 2000 in die Spitzenpolitik, in den Nationalrat gekommen. Man war einander noch respektvoller eingestellt. Heute herrscht ein rauer Ton, ein wieder, finde ich, frauenfeindlicherer Ton bei gewissen Parteien. Dass man keine Grundhöflichkeit mehr einander zukommen lässt, merke ich. Und das stört mich schon sehr. Das war, wie ich begonnen habe, anders. Aber wäre ich eine junge Frau, diesen Weg noch einmal zu gehen, da bleibe ich dabei. Das würde ich tun. Aber nach so vielen Jahren bin ich jetzt froh, dass ich das geschafft habe und dass ich diese Verantwortung nicht mehr wahrnehmen muss.
Das heißt, Sie würden es wieder tun, trotz dieses vorherrschenden Tons, der jetzt herrscht. Das würden Sie trotzdem in...
Aber ja, ich würde ja fighten, okay. Natürlich.
Sie würden
ja
fighten, okay.
Wenn ich
okay.
40 Jahre jünger wäre. Da schon.
Da würden Sie fighten, okay. Ich darf die Hörerinnen an der Stelle auch darauf hinweisen, dass er mir erlaubt, es gibt ja auch von Ihnen ein relativ bekanntes Willkommen in Österreich-Video, wo man das sehr gut sieht, finde ich, wie Sie auf diesen Ton reagieren in den Sitzungen. Es war nämlich der Moment, als der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger 2019 Betriebswirte wortwörtlich als Beideln bezeichnet hat. Ja, kann ich gern verlinken, um das sich anzusehen, weil das illustriert ganz gut, wie Sie damals auch schon 2019 diesen Ton irgendwie wahrgenommen haben. Ja. Ich möchte jetzt kurz mit Ihnen ein Spielchen spielen, wenn Sie Lust haben.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, nur wenn Sie Lust haben. Es ist ein Spiel, das nennt sich Was stimmt eher? Und ich lese Ihnen einfach zwei Sätze vor und Sie sagen mir, was eher stimmt. Es kann auch beides falsch sein, dann wäre es schön, eine Begründung zu haben für beides. Geht's los? Super. Politik verändert Menschen oder Politik zeigt nur deutlicher, wer jemand schon vorher war.
Das Erste, mich hat Politik schon verändert, nicht nur von meinem Bewusstsein für politische Themen her, sondern auch, ich sage ich einmal, für mein Selbstbewusstsein, für meine Lernfähigkeit, für meine Wissbegierigkeit. Also mich hat Politik verändert, ich möchte es auf mich beziehen.
Ich kann heute besser abschalten als früher, oder ich lese Nachrichten noch immer mit inneren Einspruch, Widerspruch.
Zweiteres.
Ja, nach wie vor.
Ich kann zwar beides, ich kann besser abschalten als früher, aber kann mich noch immer wundern, ärgern, freuen über politische Nachrichten.
Und die letzte, Frauenpolitik gibt Kraft oder Frauenpolitik frisst Kraft?
Gibt Kraft.
Ja, das war immer so in all der Zeit. Ja. Frauenpolitik gibt Ihnen trotzdem weiter Kraft, das scheint deutlich durch. Okay. In Österreich gab es noch nie eine Bundespräsidentin.
Wird Zeit, keine Frage. Ich nicht. Ich nicht mehr, nein.
Weil?
Politische Zeit ist vorbei. Wir haben sicher tolle Frauen in Österreich und wenn eine davon kandidiert, wo ich inhaltlich gut damit kann, werde ich sie mit 1000% unterstützen.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe noch zwei Abschlussfragen, die ich noch gerne stellen würde. Die erste ist, was wussten Sie mit 25 noch nicht über sich?
Etwas ganz Persönliches. Ich wusste noch nicht, dass ich meinen Lebensmenschen gefunden hatte. Ich war frisch verliebt. Wir waren zusammengezogen und ich war auch noch nicht politisch tätig. Ich wusste noch nicht, dass ich Politikerin werden würde. So soll das enden. Und ich hatte meinen Lebensmenschen gefunden, als ich 25 wurde.
Aha. Sehr gut, dann jetzt allerletzte Frage. Was würden Sie gerade gern noch herausfinden?
Was würde ich gern herausfinden? Das ist nicht spontan jetzt zu beantworten. Ich glaube, ich würde gerne herausfinden, ob sich letztendlich Gleichstellungspolitik so auszahlt, dass wir den Weg in eine geschlechtergerechte Gesellschaft, den wir gerade zurückgehen, das ist kein Vorwärtsweg für mich im Moment, es ist ganz schwierig, dass ich das noch erlebe, dass Gleichstellung beim Lohn und Gehalt, Gleichstellung in der Familienarbeit, Gleichstellung auch im Alter, also Altersdiskriminierung und so weiter, dass sich das so verbessert, dass ich glücklich, wenn ich alt, ganz alt bin, ein bisschen alt bin ich ja schon, sagen kann, es hat sich schon ausgezahlt, was meine Vorkämpferinnen, was wir selber, was meine Nachfolgerinnen für die Männer und die Frauen und diverse Menschen in diesem Land erreicht haben.
Gabi Heinisch-Hosek, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke, dass ihr bei dieser Episode von Und Jetzt zugehört habt. Auch ich bin ein bisschen vom Algorithmus abhängig. Wenn euch also der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, bewertet ihn auf Spotify oder Apple Podcast, gerne auch mit 5 Sternen, oder teilt ihn mit jemandem, den das Gespräch auch interessieren könnte. Bis zur nächsten Episode. Thank you.